Viele von uns kennen sicherlich den bekannten Kinderreim, mit dem Eltern oder auch Großeltern ihre Kinder trösten, wenn mal der Ellbogen aufgestürzt ist oder das Knie blutet oder was weiß ich. Heile, heile Segen, 7 Tage Regen, 7 Tage Sonnenschein und dann wird alles wieder heile sein. Ich habe das selber auch gemacht. Man nimmt dann das Kind dabei auf den Schoß, sieht sich die blutende Wunde an, streichelt die Backen, trocknet die Tränen, pustet sanft auf die Schramme. Und dann lässt das Schluchzen nach und das Kind beruhigt sich langsam. Und die Mutter summt weiter, heile, heile, Segen. Und vielleicht noch einmal pusten, dann ein Pflaster drauf und das Kind hat seine Schmerzen schnell vergessen. Ich lese nochmal den Predigttext für den heutigen Sonntag. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Vater, segne nun dieses Wort an uns, dass wir es hören, dass wir es verstehen und dass wir danach tun. Amen. Liebe Gemeinde, was machen wir heute, wenn wir krank, vielleicht schwer krank sind oder auch verletzt? Klar, wir rufen den Arzt oder gehen vielleicht gleich ins Krankenhaus, je nachdem. Jakobus schlägt da eine andere Lösung vor. Und er tat das nicht nur, weil es vor 2000 Jahren keine Krankenhäuser gab und auch kaum Ärzte. Er tut es auch, weil er es für eine wichtige Aufgabe der Gemeinde hält, sich um Leib und Seele eines Menschen zu kümmern. Fromme Lieder singen, beten ohne Unterlass, Kranke besuchen und Sünden bekennen. Ist das die christliche Antwort zu den Problemen von Krankheit und Gesundheit, von Altwerden und Tod? Fragezeichen. Helfen die Ratschläge des Jakobus von vor über 2000 Jahren auch heute noch, wenn man jeden Tag ein Dutzend Tabletten einnehmen muss oder die Schmerzen schier unerträglich sind und keine Hoffnung auf Besserung? Martin Luther hat diese Worte vom Jakobus einmal eine stroherne Epistel genannt. Und wir würden vielleicht auch hinzufügen und denken, na, der hat gut reden. Das soll mal erst in meiner Situation sein. Aber ich denke, liebe Gemeinde, wir tun dem Jakobus da etwas Unrecht, wenn wir das, was er hier schreibt, nur im Sinne des Heile, Heile, Segen sehen und verstehen würden und damit auch nicht ernst nehmen. Und dann kann man sich ja fragen, welches tiefere Geheimnis steckt dann in diesen Worten des Jakobus? Dem will ich mit Ihnen auf die Spur kommen. Klar ist zunächst mal, Jakobus schreibt hier keine theologische Abhandlung über das Thema Heilung. Denn anders als Paulus geht es ihm nicht um theologische Grundsatzfragen, sondern um ganz praktische Lösungen und Hilfen für unseren Alltag. Jakobus will aufzeigen, wie Christen in Leid und Krankheit erfahren können, dass Gott tröstet und Zuversicht gibt, so wie eine Mutter ihr schluchzendes Kind tröstet. Drei Parteien sind an diesem Prozess beteiligt: der Kranke selbst, die Ältesten der Gemeinde als Vertreter der Gemeinde und schließlich Gott. Und jeder der drei hat eine spezielle Aufgabe, und doch gehören alle drei zusammen. Schauen wir uns diese drei Parteien mal genauer an. Da ist zunächst der Kranke selbst. Er soll beten, rät Paulus ihm. Vielleicht auch unsere Gedanken. Natürlich soll er beten, dass er wieder gesund wird. Was denn sonst? Und vielleicht auch ein Gedanke wie: Gott soll ein Wunder tun, er kann es doch. Aber genau das sagt Jakobus hier nicht. Dafür steht er zu fest mit beiden Füßen auf dem Boden. Als dass er sagen würde: betet und alles wird gut. Als erfahrener Seelsorger weiß er auch, dass es uns Gott, auch wenn wir das nicht immer verstehen, nicht so einfach macht. Auch meine Erfahrung aus der Seelsorge, aus vielen, vielen Gesprächen. Das Gebet ist das Gespräch des Herzens mit Gott, sagt der Pfälzer Katechismus. Ich finde ein schönes Bild, das Gespräch des Herzens mit Gott. Natürlich hat Jakobus den Pfälzer Katechismus nicht gekannt. Er lebte ja auch 2000 Jahre vor unserer Zeit. Aber ich denke, er hat diesem wunderbaren Bild ohne Wenn und Aber zugestimmt. Das Gespräch mit Gott. Denn da bekommst du die Gewissheit, egal ob es dir gut geht oder nicht, du bist nicht und niemals allein. Du hast immer einen liebenden Gott an deiner Seite, mit dem du reden kannst. Jederzeit, überall und über alles. Und dieser Gott ist immer noch, auch in der größten Not, in der größten Not und Verzweiflung, und auch das ist ein schönes Bild, immer noch ein Stück unter dir und deiner vielleicht sehr beschissenen Situation. Denn er ist am Kreuz, und das kann man wirklich so sagen, durch die tiefste Tiefe gegangen. Warum? Dass er uns in unserer Tiefe immer noch auffangen kann. Und wenn du mal eine Pause machst, die Geschwindigkeit aus deinem Leben rausnimmst, in die Stille gehst, wir hatten vor einiger Zeit in Radebeul einen Feierabendgottesdienst unter dem Thema Aufbruch zur Stille. Tut unwahrscheinlich gut. Wenn du das mal machst, tust, in die Stille gehen, kann es passieren, dass Gott ganz persönlich zu dir spricht. Durch ein Wort, ein Gedanke oder ein Bild. Meine Erfahrung, es ist vielfach um uns und in uns einfach zu laut, dass Gott zu uns sprechen kann. Und dann ist da noch ein Satz, der auf den ersten Blick wirkt wie fehl am Platz. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Krank sein und guten Mutes sein passt doch irgendwie nicht richtig zusammen. Oder etwa doch? Jakobus wusste, dass sich im Gespräch mit Gott der Horizont weitet. Die Last der Krankheit mit all ihren Schmerzen, so schlimm das ist, und mit ihren Ängsten, beim Namen benannt werden darf, dass dann aber auch die guten und schönen Seiten des Lebens plötzlich wieder in den Blick kommen. So wie auch im Psalm vom guten Hirten beides nahe beieinander liegt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und ein paar Zeilen weiter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Im Gebet ist beides eng miteinander verknüpft. Bitte und Dank, Sorge und Vertrauen. Und beides wird mit Gott besprochen. Allein schon, dass da jemand ist, mit dem ich wirklich über alles reden kann, der mir zuhört, der mich in dem Moment, gerade in dem Moment, in seinen liebenden Arm nimmt und mich tröstet. Das alles tut einfach gut. Dann sind da die Ältesten der Gemeinde, die hinzugerufen werden. Ein Ältester oder eine Älteste haben nicht nur für die Kirchenfinanzen, nicht nur für die Unterhaltung der Gebäude, für die Jugendarbeit und was weiß ich nicht alles zu sorgen. Nein, sie sollen auch Seelsorger sein, zeigt uns Jakobus. Seelsorger, also Leute, die sich um die Seele der Menschen sorgen. Weil Jakobus weiß, wie wichtig es ist, dass ein Kranker mit seinen Sorgen und mit seinem Gebet nicht allein gelassen werden darf. Und dass er nicht allein bleibt, dafür ist auch die Gemeinde, ja, wir alle zuständig. Und weil sich natürlich logischerweise nicht die ganze Gemeinde am Krankenbett versammeln kann, deshalb der Auftrag an die Ältesten. Und dabei umfasst der Auftrag an die Ältesten zwei Dinge. Als erstes, klar, sollen sie mit den Kranken beten. Wer selbst betet, weiß, dass Beten mühsam werden kann in Krankheit. Manchmal findet man aus seinen Sorgen und Ängsten, aus seiner Hoffnungslosigkeit, Angst oder Schmerzen nicht mehr heraus. Es fällt einem dann auch schwer, Gott als Gegenüber noch zu spüren oder zu sehen. Und manchmal fehlen einfach auch schlicht die Worte, um zu beten. Darum diese wichtige Aufgabe an die Ältesten, stellvertretend die richtigen Worte zu finden und mit dem Kranken zu beten. Dass er spürt, ich bin nicht allein in meinem Ringen mit Gott. Andere sind für mich da und beten für mich. Und vielleicht hört einer der Ältesten gerade in diesem Moment ein Wort oder sieht ein Bild für den Kranken. Übrigens interessant, in der Lutherbibel ist der Predigttext überschrieben mit das Gebet für die Kranken. In einer neueren Übersetzung die Macht des Gebetes. Und in der Tat, trauen wir dem Gebet, unserem Gebet, vielleicht doch einfach mal wieder mehr zu oder dem Adressaten unseres Gebetes. Und ab und zu geschehen auch Heilungen. Ich habe das selber mal miterlebt, wo für ein krankes, schwerkrankes Knie gebetet wurde und es wurde wirklich viel besser. Ich traue das Gott zu, dass er auch heute noch heilen kann. Warum er nicht immer heilt, das bleibt sein großes Geheimnis. Und als zweites sollen sie dem Kranken mit Öl salben. Mit Öl salben. Du salbest mein Haupt mit Öl, steht in Psalm 23. Könige wurden mit Öl gesalbt. Jesus wurde von Maria mit kostbarem Öl gesalbt. Was hat die da in dem Augenblick wohl gesehen? Manchmal reichen Worte nicht. Der bloße Zuspruch dringt nicht durch. Der Herr greift Jakobus auf ein uraltes Ritual des Salbens zurück. Wie der Psalm vom guten Hirten zeigt, gab es das schon weit vor der Zeit Jesu. Kranke mit Öl, ein Kreuz auf die Stirn und in die Hände zeichnen. Durch diesen kleinen Ritus und Segen, der dazu gesprochen wird, darf der Kranke hören und spüren, dass er nicht allein ist, sondern eingehüllt in Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Übrigens, wie wir es auch gehört haben, Salbung und Segnung nicht nur eine Sache für Kranke. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Christusbruderschaft in Selbitz kennt. Ich habe das selber mal erfahren, eine solche Salbung. Und ich will das nicht mehr missen. Das war eine wunderbare Erfahrung. Kann ich Ihnen also wirklich nur ans Herz legen. Und da ist schließlich noch Gott selbst. Der Herr wird ihn aufrichten, sagt Jakobus. Was für eine zutreffende und wunderbare Beschreibung für Gottes Wesen. Menschen aufrichten. Eine schwere Krankheit ist Last und Belastung, an der man selbst und auch die Angehörigen schwer zu tragen haben. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe in 2017 meine beiden sehr geliebten Schwiegereltern verloren, beide schwer krank. Meine Schwiegermutter 3 Jahre im Pflegeheim nach einem schweren Schlaganfall und mein Schwiegervater, ein wunderbarer Pfarrer zu DDR-Zeiten schon, hat sich so auf seinen Ruhestand gefreut und nach ein paar Jahren bekam er unheilbaren Krebs. Das sind schon schwere Stunden und schwere Zeiten, die man da auch als Angehöriger durchmachen muss. Der Herr wird ihn aufrichten, sagt Jakobus. Die Art, wie Kranke gehen, wenn sie überhaupt noch aufstehen können oder auch sprechen, zeigt oftmals ihr Leiden, ihr tiefstes Leiden, ihre Hoffnungslosigkeit. Man sieht es auch auf ihren Gesichtern, wie sie gehen, wie sie sprechen. Und das färbt natürlich auch auf die Angehörigen, auf die Pflegenden unausweichlich ab. Wenn Gottes Barmherzigkeit und Liebe aber mit im Raum sind, geschieht etwas Wunderbares. Friede kann sich ausbreiten. Man muss nicht mehr kämpfen gegen das, was möglicherweise nicht zu ändern ist. Und ich kann Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, das wissen Sie vielleicht auch, da gibt es schon große Unterschiede von Menschen, die an Gott glauben und Menschen, die nicht an Gott glauben, gerade in diesen schwersten Stunden. Man muss die Last der Krankheit und Angst nicht mehr alleine tragen. Das entlastet dann in einem ganz wörtlichen Sinne. Und wenn man entlastet wird, wenn die Last von einem genommen wird, kann man sich wieder aufrichten oder aufrichten lassen. Und man darf neu die Gewissheit haben, meine Zukunft, Gott sei Dank, liegt in Gottes Hand. Vielleicht klingt das manchen zu leicht und billig. Ist es aber nicht. Erwachsene haben nicht mehr dieses Zutrauen des Kindes oder oftmals nicht mehr heile, heile Segen. Wird bald wieder gut. An dieser Stelle wird dann noch was anderes wichtig, was zunächst etwas befremdlich klingt. Jakobus redet von der Sünde, die vergeben wird und Heilung bringt. Leicht könnte man das missverstehen. Als würde Jakobus hier vielleicht sagen, es ist ja seine eigene Schuld, dass er so krank ist und leidet. Solche Gedanken gibt es bis heute in manch streng frommen Kreisen oder Kirchen. Ich weiß, wovon ich rede. Doch nichts liegt Jakobus ferner als solch eine unmögliche Schuldzuweisung. Aber Jakobus weiß, wie schnell uns Leid und Krankheit von Gott entfernen. Auch davon kann ich aus meinem engsten Freundeskreis berichten. Leidvoll. Weil man immer wieder fragt, immer wieder, warum lässt Gott das zu? Warum tut er nichts? Er könnte doch. Womit hat gerade ich das verdient? Solche Fragen schaffen dann einen Graben zwischen Gott und uns. Diesen Graben, der Menschen von Gott trennt, bezeichnet Jakobus als Sünde. Und doch ist es verständlich, dass Menschen im Leid diese Fragen immer wieder stellen. Viele schlaue Bücher gibt es über das Thema Leid. Ich habe auch einige davon. Wo darum gerungen wird, gibt es eine Antwort darauf. Aber mit diesen Fragen entsteht einfach immer wieder eine Distanz zwischen Gott und dem Menschen. Und da ist es dann gut, wenn jemand da ist, der um diese Not weiß und mit viel Liebe und Behutsamkeit den Graben zu dem liebenden Gott in und mit vollmächtigem Gebet wieder schließen kann. Und dann noch zum Schluss, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. So übersetzt Luther den Schluss unseres Predigttextes. Das klingt ja geradezu nach einer Bedingung, wenn. Welche Kriterien muss ein ernstliches Gebet genügen? Gelingt mir das? Scheint da ein bei Jakobus möglicherweise eine Gesetzlichkeit durch, die es bei Paulus nicht mehr gab? Da hat er dagegen angekämpft und auch bei Luther. Keineswegs. In einer neueren Bibelübersetzung, es ist manchmal gut, wenn man schwierige Texte nach verschiedenen Übersetzungen liest. Das hilft doch durchaus weiter. Nach einer neueren Übersetzung heißt es, das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Das klingt doch schon besser. Was für eine Zusage. Und was ist Gottes Wille dann? Was will er von mir? Das hat Jesus wunderbar zusammengefasst. Wirklich sehr kompakt in den Worten aus dem Matthäusbrief. Liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Denn er hat dich von Anbeginn an geliebt. Er hat Ja zu dir gesagt und sagt immer wieder Ja zu dir. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen aus Liebe zu dir. Vergessen wir das nie. In der Tat, es ist ein langer und nicht ganz einfacher Prozess, den Jakobus hier beschreibt. Ein Prozess, an dem die Kranken, ihre Angehörigen, die Ältesten in der Gemeinde und Gott selbst beteiligt sind. Ein Prozess, der vom Hadern mit Gott zu einem neuen Vertrauen zu Gott führen kann, vielleicht auch zur Heilung. Vielleicht nicht immer eine Heilung des Körpers, aber ganz gewiss eine Heilung des Menschen. Amen.